Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also wenn ich wirklich mal probiere, einen längeren Downhill zügig durchzulaufen, muss ich manchmal zwischendrin sogar stehen bleiben und mich wieder kurz so kognitiv sammeln, weil ich merke, dass meine Aufmerksamkeit schlechter wird. Da habe ich dann oft das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht mehr so kontrolliert steuern, wie stabil ich bin und wie ich laufe. Da mache ich dann oft kurz Pause und laufe dann wieder los, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt kann ich mich wieder konzentrieren.
Hi Leute, in dieser Folge geht's wieder in die Berge. Denn wir sprechen mit Sportwissenschaftlerin und Bloggerin Susi von den Berghasen über Prävention und Training für Wandern und Trailrunning. Susi verrät uns, wie die richtige Vorbereitung fürs Wandern und Traillaufen aussieht, was die häufigsten Anfängerfehler sind und mit welchen Trainingsinhalten wir Verletzungen und Überlastungen vermeiden können. Ob man auch als Brillenträger in Trails laufen kann und warum Laufen in den Bergen mental anstrengend ist, all das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Achilles Running Podcasts. Hier spricht Elliot aus der Achilles Running Redaktion und meine heutige Gästin kennt ihr vielleicht schon. Und zwar ist das die Susi von den Berghasen. Wir haben mit ihr und ihrer Blogpartnerin Vroni schon einmal eine spannende Doppelfolge aufgenommen. Checkt die gerne mal aus. Susi, willkommen zurück. Wie geht's dir?
Hi Elliot, ja, ich freue mich riesig, dass ich wieder bei euch sein darf. Mir geht's super. Ich habe etwas müde Beine von den letzten Touren, aber deshalb passt der Podcast heute super rein, weil da kann ich mich ein bisschen regenerieren.
Warst du heute auch schon auf dem Trail unterwegs?
Nein, ich war jetzt noch Skitouren das Wochenende zuvor und bin jetzt einfach mal zu Hause und arbeite im Homeoffice. Das heißt, bei uns liegt immer noch ganz guter Schnee. Ich komme ja aus der Nähe von Salzburg und ja, solange der noch da ist, bin ich dann wenig am Trail und wenn der schmilzt, dann findet man mich auch wieder am Trail.
Das passt ja sehr gut. Heute geht es ja auch schon, kleiner Spoiler, um Trailrunning. Also beim letzten Mal ging es ja viel um die Berghasen, also wie ihr euch gefunden habt, wie ihr euch entwickelt habt. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und zwar bist du ja nicht nur sportbegeistert, sondern hast ja auch Sportwissenschaft studiert. Und genau deshalb bist du die richtige Gesprächspartnerin für das heutige Thema. Ja, es geht um Prävention und Training für Wandern und Trailrunning. Trailrunning, ja, kennt man ja, hat jetzt schon so eine Art Boom erfahren in den letzten Jahren. Also unglaublich viele Menschen steigen vom Wandern oder Laufen aufs Trailrunning um oder versuchen sich zumindest daran. Das ist ja auch was Schönes. Das Problem ist natürlich nur, viele bringen die notwendigen Voraussetzungen nicht mit und kämpfen dann nach längeren Touren oder vielleicht sogar Wettkämpfen mit den körperlichen Folgen. Und wir wollen natürlich deine Expertise nutzen, um unseren ZuhörerInnen einige vielleicht auch leidvolle Erfahrungen zu ersparen. Ja, vielleicht apropos leidvolle Erfahrungen, Susi. Davon hast du ja auch schon eigene gemacht. Stichwort 50 Kilometer Lauf. Erzähl doch mal, was da los war.
Ja, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt aus? 5 oder 6 Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Also der 50 Kilometer Trail war gar nicht das Hauptproblem. Ich habe das dann recht lange noch analysiert, was eigentlich da die Ursache für meine Beschwerden danach war. Und zwar, wir, Froni und ich, sind damals ziemlich angefixt worden fürs Trailrunning durch einen Community Run, den wir mit einer Gruppe hier in der Gegend gemacht haben, so ein inoffizieller Wettkampf. Und da hat uns das Trailrunning einfach total gefesselt und wir sind da dann gleich dran geblieben. Und ein paar Wochen später, habe ich mich verletzt. Wir sind natürlich auch bei Schlechtwetter laufen gegangen und es hat ziemlich geregnet und ich bin auf einen großen Stein getreten und ausgerutscht und ziemlich arg im Downhill umgeknöchelt und habe mir dann eine ziemlich schlimme Knöchelverletzung zugezogen. Und ja, ich glaube, zwei Bänder waren gerissen und eins eingerissen am Außenknöchel. Oh, und ja, das Problem war, ich hatte damals schon meine Anmeldung abgeschlossen für den Großglockner Ultra Trail. Der war dann so eineinhalb oder zwei Monate später und ich wollte das natürlich unbedingt durchziehen. Und nachdem ich die Verletzung gehabt habe, habe ich einfach auch diese 50 Kilometer laufen.
Oh, wow. Ich habe dann Physio. Du hast das durchgezogen?
Ja, ich habe es durchgezogen. Ich habe mir dann gleich einen Physio gesucht und habe den gleich dann eingeweiht, was meine Pläne sind. Der meinte so, ja, er kann nichts versprechen, aber wir machen ja alles, was möglich ist. Es ist dann eigentlich auch ganz gut wieder bergauf gegangen. Die Verletzung ist ja halbwegs abgeheilt und ich konnte dann auch wieder laufen und bin dann auch recht bald wieder ins Trailrunning eingestiegen, hatte aber immer Schmerzen bei so Bewegungen im größeren Bewegungsumfang im Sprunggelenk und habe dann einfach viele Kraftübungen und Stabiübungen gemacht und hatte einfach das Gefühl, ja, das hält ganz gut. Bin dann auch viel mit Schiene gelaufen, mit so einem Brace. Ja, und das hat mir eigentlich ganz gut ein gutes Gefühl gegeben beim Laufen, ein sicheres. Und die 50 Kilometer selbst, die sind dann eigentlich ganz gut gegangen. Also ich habe den Wettkampf dann gefinisht, auch ohne Schmerzen und war irgendwie total happy, dass das alles sich so gut auflöst. Und dann drei Tage später hatte ich einfach die ärgsten Kniebeschwerden. Also ich hatte wirklich mega geschwollene Knie und konnte meine Knie kaum mehr beugen. Es war alles irgendwie heiß und rot und mit Flüssigkeit gefüllt und ja, ich war total verzweifelt. Ich dachte, okay, das geht dann schon wieder weg. Das war einfach die starke Belastung vom Bergablaufen. Und ja, ich hatte aber dann im Endeffekt den ganzen Sommer, also mein Sommer war gelaufen, die Knieschmerzen sind dann einfach auch gar nicht mehr weggegangen. Und sobald ich ja bergab irgendwas gelaufen bin, war es am nächsten Tag gleich wieder schlimmer. Ja, es war sicher darauf zurückzuführen, dass ich einfach durch meine Sprunggelenksverletzung nicht den Trainingsumfang hatte, den ich gebraucht hätte für diese 50 Kilometer, einfach andere Trainingsinhalte vernachlässigt habe, zum Beispiel Krafttraining für die Beinmuskulatur und dann trotzdem einfach die 50 Kilometer gelaufen bin und hatte dann im Endeffekt keine gravierenden Probleme mehr mit dem Sprunggelenk, aber einfach monatelang echt arge Kniebeschwerden. Und das war so, ja, die Konsequenz davon, dass ich nicht geduldig war und meine eigentliche Verletzung habe ausheilen lassen und nicht einfach ganz langsam wieder ins Training eingestiegen bin.
Ja, wow, crazy Story. Besonders, dass du den Lauf einfach durchgezogen hast.
Ja, es ist, im Rückblicken kann ich eigentlich nur sagen, dass es doof war. Aber damals war ich einfach der Meinung, dass ich das aushalte, dass mein Körper das aushält und dass ich das kann, weil ich bin ja Sportwissenschaftlerin und ich trainiere ja sowieso so viel und ich habe schon so viel gemacht. Aber ja, rückblickend kann ich mich da auch nicht ausnehmen. Es gibt einfach gewisse Trainingsprinzipien, die muss man einhalten. Das habe ich dann auch in meinem Studium noch später gelernt. Damals war ich ja erst frische Sportstudentin. Und ja, also es war sicher blöd, den Lauf trotzdem zu machen. Ich hätte es absagen sollen, ich hätte mir viel Zeit lassen sollen, ich hätte es einfach das Jahr drauf machen sollen.
Aber das zeigt ja vielleicht auch, dass das auch ExpertInnen passieren kann. Ne? Ich meine, klar, du warst erst am Anfang deines Studiums, aber trotzdem jetzt nicht jemand, der vielleicht komplett neu in dem Gebiet ist. Hat es dann noch mal eine Weile gedauert, bis du dich wieder auf den Trail gewagt hast? Oder ja, sobald es dann wieder gut war, warst du auch wieder da anzufinden?
Es hat ziemlich lange gedauert, also das hat ja dann den ganzen Sommer irgendwie vermiest und im Winter ist dann ganz gut gegangen mit Skitouren, weil da die Bewegungsabläufe einfach ganz anders sind und man keine Bergabläufe hat. Das Jahr darauf war es am Anfang von der Saison auch noch nicht perfekt, deswegen habe ich dann eigentlich zwei Jahre gar keine Wettkämpfe gemacht, auch weil ich natürlich Angst hatte, dass es wieder passiert. Und ich habe dann mit anderen Sportarten einfach verstärkt begonnen, Bergsteigen und Klettern und mir einfach da Alternativen gesucht. Und dann zwei Jahre später habe ich wieder an einem Wettkampf teilgenommen und mich echt richtig gut gefühlt, weil ich einfach rundherum mich probiert habe, fit zu halten und nicht zu einseitig zu trainieren und auch wirklich an meinen Schwächen gearbeitet habe und analysiert habe, woran liegt es denn, dass ich Kniebeschwerden habe, warum schmerzt das Sprunggelenk doch immer noch ab und zu, und habe dann einfach ganz gezielt auch recherchiert und im Studium probiert, auch bei unseren Professoren möglichst viel mitzunehmen, die da Erfahrungen schon vielleicht hatten, und ja, dann ging es wieder gut. Aber es war sicher so 1,5 Jahre mäßig cool beim Laufen, ja.
Und jetzt, da du all dieses Know-how hast, wenn du jetzt zurückblickst und das Ganze nach deiner Analyse sozusagen neu bewertest, was würdest du sagen, wie hättest du anders trainieren müssen? Also was hättest du anders gemacht?
Ja, ich hätte einfach schon im Winter vor dem Trailrun mehr laufen müssen. Also nicht das Laufen, nur weil der Schnee jetzt da ist, komplett quitten und dann, wenn der Schnee weg ist, wieder voll einsteigen. Das klappt nicht. Also dosiert eigentlich das ganze Jahr über laufen, zumindest im Winter Grundlagen machen, die Umfänge langsam steigern. Was halt dann durch die Sprunggelenksverletzung nicht ging, weil ich hatte halt dann 1,5 Monate Pause und im Kopf so, boah, ich muss unbedingt noch viele Kilometer machen, damit ich die 50 Kilometer durchhalte. Also die Umfänge einfach homogener steigern. Ja, ich hätte einfach nicht an dem Wettkampf teilnehmen sollen. Das ist eigentlich so das Wichtigste an der Sache. Aber ich habe natürlich auch viele Fehler im Training selbst gemacht. Und da können wir ja dann einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen, was so die allgemeinen Empfehlungen sind und was man machen kann, um Verletzungen und Überlastungen vorzubeugen.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Mich interessiert jetzt mal aus sportwissenschaftlicher Sicht auch, wie genau unterscheiden sich denn so die Bewegungsabläufe jetzt beim Trailrunning von den Bewegungsabläufen, die wir einfach nur beim ganz normalen Laufen auf der Straße haben? Was ist da vielleicht auch die Herausforderung?
Ja, grundsätzlich hat das Trailrunning im Vergleich zum Straßenlauf schon einige Vorteile, wenn man es in der Hinsicht betrachtet, wie die Belastungsintensität ist. Wenn man es jetzt einfach an den Untergrund festmacht, hat man nicht eine feste Straße, sondern einfach oft Waldweg oder Schotter oder ja Erde, und das ist einfach für den Fußaufsatz oder einfach die Impacts sind geringer, auch beim Bergauflaufen ist die Geschwindigkeit geringer. Das heißt, auch da sind die Impacts nicht so stark wie jetzt im Flachen auf der Straße. Aber natürlich sind die Bewegungsabläufe jetzt im leichten Anstieg oder bergauf einfach langsamer. Man hat eine geringere Schrittfrequenz. Man geht vielleicht auch ein Stück. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich einfach das Bergablaufen. Und das ist etwas, das trainiert man ja als flacher Läufer relativ wenig und auch als Wanderer relativ wenig. Also das ist eigentlich so ein Bewegungsablauf, der beim Trailrunning ganz neu dazukommt. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, beim Bergablaufen sind einfach, die treten viel höhere Kräfte auf, einfach weil die Geschwindigkeit höher ist und das Gelände abfällt. Und bei jedem Fußaufsatz musst du eigentlich die gesamten Impacts kompensieren und in den nächsten Schritt übersetzen. Und das ist eigentlich das Herausfordernde und wahrscheinlich der Grund, warum beim Trailrunning, vor allem beim Bergablaufen, oft dann Beschwerden auftreten.
Ja, das Bergablaufen ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und wie sieht es jetzt mit dem Wandern im Vergleich zum Trailrunning aus? Weil du hattest ja auch eben gesagt, das Bergablaufen ist nochmal eine Sache, die ja beim Wandern nicht so auftritt. Wie unterscheidet sich das dann? Also das ist quasi das Langsame. Kann man Wandern überhaupt das langsame Trailrunning nennen? Das ist ja auch nicht das Gleiche.
Ja, eigentlich ist so Trailrunning ja für viele das schnelle Wandern, so würde ich es eher sagen. Aber beim Wandern läufst du ja nicht bergab. Das heißt, die Geschwindigkeit ist geringer beim Wandern und die Verletzungsanfälligkeit ist natürlich auch beim Wandern geringer. Beziehungsweise, wenn ein Fehler passiert, ist eine Verletzung beim Wandern meistens nicht so dramatisch wie jetzt beim Laufen. Nachdem die Bewegungsabläufe viel schneller sind, kannst du beim Trailrunning oft auch nicht mehr reagieren, wenn du irgendwo drüber stolperst. Dann liegst du einfach mal auf der Nase oder knöchelst um. Und das kannst du natürlich beim Wandern viel leichter ausgleichen, so einen Trittfehler. Beim Trailrunning ist eigentlich oft ein Fehltritt, kann da schon relativ schlimme Folgen haben.
Und hattest du eigentlich viel Wandererfahrung, bevor du da deinen Sportunfall hattest?
Ja, genau. Also ich es gibt ja die Trailrunner, die vom Wandern aufs Trailrunning umsteigen. Und dann gibt es die Läufer, die vom Laufen im Flachen aufs Trailrunning umsteigen. Ich falle unter die erste Kategorie. Also ich bin immer schon sehr viel gewandert, auch natürlich schnell und weit gewandert. Und wir sind immer irgendwie beim Bergabwandern relativ locker einfach runtergelaufen, weil wir das Zurückgehen einfach langweilig fanden. Deswegen war ich immer so, ja, im Bergabwandern eine Trailrunnerin und beim Bergaufgehen eine Wandererin, würde ich sagen.
Und würdest du sagen, dass jetzt das, was dir passiert ist, so ein klassischer Fehler ist? Oder gibt es da noch andere häufige Fehler? Also jetzt wirklich vom Wandern zum Trailrunning hin, der Switch.
Ich denke, das passiert ganz, ganz vielen. Also der erste Fehler ist mal sicher, dass man sich selbst irgendwie aus den Regeln oder aus den Erfahrungen rausnimmt und mit der Einstellung reingeht, ich halte das aus und mir tut das nichts und mein Körper kann das schon irgendwie verkraften. Das ist sicher der größte Fehler, den viele machen, was meistens einfach nicht gut geht. Und dann der zweitgrößte Fehler ist sicher, dass die Umfänge einfach zu schnell gesteigert werden. Und dass man einfach dann sich für einen Trail anmeldet, der 50 Kilometer weit ist und man vielleicht im Flachen noch nie im Leben einen Halbmarathon gelaufen ist. Und das ist schon ziemlich lang, das weiß jeder, ja, der schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist. Das sind sicher so klassische Fehler, wo man sich einfach selbst nicht so die Zeit gibt, sich auf diese neuen Belastungen einzustellen. Und der nächste größte Fehler ist sicher, dass man einfach das Training zu einseitig gestaltet. Einfach nur am Berg geht oder nur läuft und alles andere, Stichwort Krafttraining oder Ausgleichsübungen, ja, die übersieht man gerne, dass das auch wichtig wäre.
Ja, nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Was wäre denn dann so eine optimale Vorbereitung fürs Trailrunning?
Also wenn man es wirklich schlau machen will, wäre mein Tipp, auch wenn ich im Winter in den Bergen wohne und gern Skifahren gehe oder langlaufen, dass man im Winter das Laufen nicht ganz weglässt. Also man sollte keine zu langen Laufpausen haben. Der Winter eignet sich einfach super fürs Grundlagentraining. Einfach 2-3 Mal in der Woche gemütlich, flach oder ein bisschen Forstwegen, hügelig laufen, wo kein Schnee liegt. Dass man einfach im Laufen übers Jahr gesehen drinnen bleibt und nicht dann im Frühjahr quasi einen Kaltstart hinlegt. Das macht auch natürlich ganz viel mit unserer Laufökonomie, mit unserer Lauftechnik. Wenn du dir vorstellst, dass du monatelang nicht gelaufen bist, die Bewegungen müssen sich erst wieder neu einspielen. Die Stabilisierungsfähigkeiten von den Gelenken, die wurden nicht auf diese Weise geschult, wie wenn du jetzt durchgelaufen wärst über den Winter. Das heißt, das wäre mal das Erste. Und dass man einfach die Umfänge ganz langsam wieder steigert. Man sagt ja auch so in der Trainingsplanung, zu ungefähr 10% pro Monat solltest du nicht mehr deine Laufkilometer steigern. Das finde ich eigentlich eh oft schon recht viel als Trainerin, aber einfach nach und nach die Umfänge langsam erhöhen. Und dann wäre das Wichtigste auf jeden Fall, dass man Krafttraining macht. Da eignet sich der Winter auch super. Dann muss man nicht seinen geliebten Sommer dann irgendwie in der Kraftkammer verbringen. Aber so 2 Monate vor der Trail-Saison, vor der eigentlichen, einfach 1-2 Mal in der Woche wirklich gezielt in die Kraftkammer gehen und auch schwere Kraftübungen machen mit relativ hohen Intensitäten, heißt mit viel Gewicht. Klassiker Kniebeugen, Deadlifts, Romanians, Rudern mit der Langhantel und so weiter, Step-Ups. Dann startet man einfach schon voll stark ins Frühjahr. Also wirklich Maximalkrafttraining, Rumpfstabi-Training, Beinachsen-Stabi-Training. Und ein guter Tipp für die Vorbereitung ist auf jeden Fall, dass man sich professionelle Unterstützung holt und sich einen Trainingsplan schreiben lässt. Weil dann fällt eigentlich alles, was ich gerade aufgezählt habe, weg. Man muss sich nicht mehr darüber Gedanken machen. Steigere ich meine Umfänge sinnvoll? Das erledigt dann der Trainer für mich. Der schreibt mir dann auch, oder sie, die Trainerin, schreibt mir auch die Krafteinheiten auf, die gerade sinnvoll sind, oder die Technikübungen oder die Intervalle und so weiter. Dann kann ich mich einfach aufs Training konzentrieren und alles andere gebe ich ab.
Ja, es hat ja nun nicht jeder das Glück, in den Bergen zu wohnen. Also vielleicht hast du auch noch mal Tipps für jetzt zum Beispiel Leute wie mich. Also nehmen wir mal an, ich würde ins Trailrunning einsteigen wollen, aber kann mich eben nicht den ganzen Winter über in den Bergen schon vorbereiten. Aber möchte jetzt in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, habe ich Urlaub, möchte dann in den Bergen Urlaub machen und meinen ersten Trail laufen. Wie kann ich mich denn dann trotz mangelnder Berge vorbereiten oder geht das gar nicht?
Klar, also das generell haben Läufer, die vom Flach laufen und die immer schon viel flach gelaufen sind, auf den Trails Vorteile, weil du einfach die Bewegungsabläufe vom Laufen quasi schon in dir hast. Da gibt es mittlerweile eigentlich echt viele Beispiele, auch von Straßenläufern oder von Leichtathleten, die ins Trailrunning umgestiegen sind und da richtig gute Ergebnisse haben. Ja, Florian Neusch waren da zum Beispiel, ist jetzt ja auch in die Berge gezogen und so. Die haben dann halt eher Defizite im technischen Bereich, also wenn die Trails recht schwierig wären zu laufen, aber so an einfachen Trails sind eigentlich Läufer, die von der Straße kommen und schon viele Kilometer gespult haben in den letzten Jahren, auf jeden Fall im Vorteil. Also da solltest du kein Problem haben. Das Einzige, was ich dir dann wirklich noch empfehlen würde, ist, dass du wirklich gezielt Krafttraining machst, dass du dann einfach muskulär stark bist, um das Bergablaufen auch gut kompensieren zu können. Und es hat irgendwie fast jeder in seinem Umfeld vielleicht einen Hügel oder so oder irgendwie eine hügelige Strecke, die man ablaufen kann. Wenn es nur 200 Höhenmeter sind oder 100 Höhenmeter, dann mache ich da einfach meine Bergsprints oder meine Bergintervalle oder laufe bergauf, bergab. Das reicht oft schon ganz gut. Wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Ultra-Trail machen willst mit 6000 Höhenmetern, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du davor immer wieder mal in die Berge fährst und mal auch lange Anstiege und lange Downhills trainierst. Aber ja, so für einfachere Trails mit nicht so vielen Höhenmetern auf wenig technischen Untergrund sind Leute, die jetzt im Flachen viel laufen, oft gar nicht sehr benachteiligt.
Ja, richtig spannend. Mir war das auch gar nicht so bewusst, wie wichtig das Krafttraining ist. Also im Endeffekt ist ja wirklich das, was du gerade gesagt hast, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man parallel auch noch Krafttraining macht, also neben dem Laufen, um sich aufs Traillaufen vorzubereiten. Und dann wahrscheinlich auch nicht nur Beine, sondern auch wirklich am besten vielleicht ganz Körper, um das alles richtig auszugleichen.
Ja. Bei meinen Trainingsplänen, die ich für meine Athletinnen erstelle, neben dem Ausdauersport, den die jetzt fokussieren, das ist der wichtigste Bestandteil im gesamten Trainingsplan. Also bei mir muss jeder Kraft- und Stabi-Training machen. Und genau, also wir machen mindestens einmal, besser zweimal pro Woche ein Ganzkörperkrafttraining. Jetzt nicht nur für die großen Beinmuskeln, sondern wirklich auch für den Rumpf, Bauch und Rücken. Es gibt einfach ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass intensives Krafttraining auch für Ausdauerathleten extrem viele Vorteile mit sich bringt. Jetzt nicht nur, was Leistungssteigerung betrifft. Man ist natürlich kräftiger, man hat mehr Power-Output, man kann eine höhere Geschwindigkeit auch in der anaeroben Schwelle und so weiter laufen. Die Studien zeigen auch, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass man Überlastungsbeschwerden bekommt, eklatant zurückgehen, wenn man einfach regelmäßig intensives Krafttraining macht. Also wenn man sich auch diese ganz klassischen Laufverletzungen oder Laufüberlastungen ansieht, ist im Grunde bei allen diesen Verletzungen Krafttraining das erste Mittel der Wahl, wenn man es vorbeugen will, gemeinsam mit einer dosierten und sinnvollen Umfangsplanung.
Also ich bin da auch ganz bei dir. Ich finde auch die Kombination aus Ausdauer und Kraft super wichtig. Ich weiß, dass wir LäuferInnen manchmal dazu neigen, nur Ausdauer zu machen, weil wir es halt gewohnt sind und weil wir es so sehr lieben. Aber Leute, ihr habt es gehört, Krafttraining ist wichtig, auch wenn ihr nicht unbedingt plant, Trailrunning auszuprobieren. Vielleicht eine blöde Frage, aber wie sieht es denn mit so dem Technischen aus? Bin ich zum Beispiel benachteiligt fürs Trailrunning, wenn ich eine Brille trage? Das habe ich mich immer gefragt, weil das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil ich habe immer das Gefühl, dass ja das aufmerksame Auge so viel wichtiger ist beim Trailrunning als jetzt vielleicht auf der Straße oder auf meiner Parkroute, die ich jeden Tag laufe.
Ja, voll. Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich trage auch eine Brille und ich habe echt sehr schlechte Augen. Also beim Trailrunning laufe ich eigentlich nie mit Brille, sondern verwende Linsen. Aber ich habe auch damit gemerkt, dass ich oft schlecht in der Wahrnehmung bin, wenn ich jetzt schnell bergab laufe zum Beispiel. Weil beim Trailrunning, du musst ja immer vorausschauen, was kommt im Untergrund. Kommen Wurzeln, kommen Steine, ist irgendwie eine Stufe. Das musst du im Gehirn verarbeiten und dann darauf reagieren, wenn du dort angekommen bist und gleichzeitig schaust du aber schon wieder vor, was kommt die nächsten 10, 20 Metern. Genau, also da bist du auf jeden Fall benachteiligt, wenn quasi deine visuelle Verarbeitungsfähigkeit nicht ganz so gut ist. Und ich habe das bei mir auch beobachtet, dass ich oft verschwommen sehe oder das nicht wirklich gut aufnehmen kann. Ich kenne jetzt keine Studie drüber, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass ich hier sicher auch Defizite habe. Das ist voll spannend, das ist eine coole Frage.
Ja, ich trage nämlich eigentlich auch eine Brille. Deswegen, ich habe mich gefragt, wären dann Linsen auf jeden Fall die Alternative im Vergleich zu einer Brille? Aber ohne geht wahrscheinlich gar nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich gefährlich.
Ja, also du musst unbedingt eine Sehhilfe nehmen. Ich würde dir Linsen empfehlen, einfach weil du damit auch schärfer siehst. Die Brille kann dir auch verrutschen. Wenn du schwitzt, hält die oft nicht mehr so gut auf der Nase. Manchmal habe ich keine Lust, die Linsen reinzutun. Beim Wandern gehe ich manchmal nur mit Brille, aber selbst da merke ich, dass ich schlechter sehe. Wenn du einfach so, kennst du das, wenn du so peripher einfach so nicht voll aufmerksam, aber nur so halb irgendwie das wahrnimmst, was unter dir ist, auch das geht mit Brille nicht so gut, weil du siehst irgendwie immer den Rand der Brille. Das Glas ist ja nicht überall gleich scharf, je nachdem, welchen Ausfallwinkel dann dein Auge hat. Also ja, voll unbedingt schauen, dass du gut siehst. Sicher ein Verletzungsrisiko beim Trail.
Kann ich mit meinen ganz normalen Laufschuhen Trails laufen?
Also so ganz einfache Wege wie so Forststraßen, wo jetzt nicht wirklich viel Felsen ist oder wo es nicht rutschig ist, denke ich schon, mache ich auch immer wieder mal. Würde mir aber einen Schuh zulegen, wo jetzt nicht die Steine oder so in der Sohle stecken bleiben. Aber ich würde unbedingt mehrere verschiedene Modelle Trailrunning-Schuhe verwenden. Einfach gibt es verschiedene Modelle, die mehr gedämpft sind, einfach für längere Trails, oder die ein bisschen weniger gedämpft sind, wo man einfach wirklich gut den Untergrund spürt für technischere und kürzere Trails. Wenn man also 2, 3 Modelle hat, je nachdem, welcher Untergrund vorrangig ist, wo man durchwechselt, dann ist das auch anatomisch oder ja gesehen ideal für das Laufbild. Man soll ja auch auf der Straße nicht jetzt immer die ganze Woche 5-mal hintereinander mit dem gleichen Schuh laufen, sondern so zwischen 2 Modellen hin und her wechseln. Und beim Trailrunning gilt das Gleiche. Und die Trailrunning-Schuhe haben halt den Vorteil, dass die ein bisschen griffigere Sohle haben, damit du auch auf Felsen oder Steinen oder wenn es nass ist und matschig ist, einen guten Grip hast.
Und vielleicht auch nochmal hinsichtlich der Aufmerksamkeit, die ich ja haben sollte gegenüber meiner Umwelt. Kann ich mit Musik auf den Ohren laufen? Machst du das persönlich oder bist du immer ohne Musik? Oder wie machst du denn das?
Ich laufe immer ohne Musik, einfach weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dann konzentrierter bin, wenn ich so wirklich das alles um mich herum höre. Und es erschreckt einen ja oft, weil ich bin jetzt bergauf nicht die Schnellste unter den Trailrunnern. Wenn ich dann jemand plötzlich von hinten so überholt, dann springst du voll erschreckt zur Seite. Aber auch so beim Bergablaufen habe ich das nicht so gerne, wenn ich meine eigenen Schritte nicht höre. Also ich finde so der Fußaufsatz und das alles, das gibt so ein bisschen einen Rhythmus vor. Und wenn du das noch hörst, wie auch vielleicht die Steine unter dir knirschen, dann kommst du da besser in den Rhythmus. Und ich bin dann oft zu abgelenkt, wenn ich mit Musik laufe. Im Flachen ist das was anderes, da ja, trottet man so vor sich hin, da gibt einem die Musik vielleicht den Beat vor oder den Takt vor. Aber ja, beim Trailrunning wechselst du ja ständig irgendwie das Tempo und du kannst nie so nach der Musik konkret laufen.
Ja, ich persönlich höre super gern Podcasts, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man dann an der frischen Luft ist und man hat diese atemberaubende, hoffentlich, Natur um sich rum, dass man dann gar nicht was hören muss unbedingt. Man hört die Vögel wahrscheinlich zwitschern. Vielleicht hat man sogar einen Bach in der Nähe. So stelle ich mir das immer vor in meinem Traumszenario vom Trailrunning.
Ja, meistens rauscht der Wind in den Bäumen. Das ist eigentlich so, im Gesamten ist man halt dann einfach viel mehr in der Natur und erlebt das Ganze besser. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht beim Bergablaufen, da ist man so arg konzentriert auf den Trail, da könnte ich gar nicht aufmerksam jetzt irgendwie im Podcast nebenbei hören. Ich denke, wenn ich dann unten ankomme und aufhöre, dann hätte ich gar nicht mitbekommen, was ich gerade angehört habe. Eben weil man einfach extremst konzentriert sein muss beim Bergablaufen. Deswegen ja, bei mir ist ohne Musik besser.
Da wir gerade schon wieder beim Bergabgehen sind, das ist ja irgendwie schon eine große Herausforderung, ne? Also jeder, der schon mal Bergablaufen gemacht hat, das ist nicht so leicht. Warum ist das eigentlich so schwer für uns?
Gute Frage. Das kann ich dir jetzt gar nicht so mit einem Satz beantworten. Es sind einfach, denke ich, viele Faktoren, die da zusammenkommen, was es schwierig macht. Es ist einfach die höhere Belastungsintensität. Muskulär ist die Beanspruchung exzentrisch. Das heißt, vor allem deine Oberschenkelmuskulatur bei jedem Schritt, den du machst, musst du ja quasi bremsen, dass du im Knie nicht einknickst. Und das ist einfach muskulär extrem anstrengend, viel belastender für die Muskulatur, als wenn du jetzt bergauf gehst, wo die Muskulatur hauptsächlich konzentrisch arbeitet. Und das macht dann halt auch diesen argen Muskelkater, den wir alle kennen, wenn wir im Frühjahr wieder mal so 1000 Höhenmeter das erste Mal bergab gegangen oder bergab gelaufen sind. Am nächsten Tag ist die Hölle in den Beinen eingetreten. Genau, also das ist hauptsächlich durch diese exzentrische Muskelarbeit, die da vorrangig ist beim Bergabgehen. Und ansonsten macht es einfach schon einen großen Unterschied, dass du immer wieder mal über Stufen runter musst. Der Untergrund ist vielleicht lose, man ist sich unsicher koordinativ auch. Und es läuft alles ein bisschen schneller ab als beim Hochgehen. Und diese Kombination macht einfach das Bergabgehen und Bergablaufen komplex. Aber so die muskuläre Belastung ist auf jeden Fall das Hauptkriterium im Vergleich jetzt zum Flachlaufen oder zum Bergaufgehen.
Und wenn ich jetzt nicht mich am Trailrunning probieren möchte, sondern mehr Bock habe auf Wandern und jetzt als Läufer anfange damit, was muss ich da beachten?
Ich denke, da gibt es jetzt nicht viel, worüber man sich vorher extrem Gedanken machen sollte. Einfach ausprobieren und Spaß haben. Aber wenn man Kniebeschwerden zum Beispiel vorbeugen möchte, würde ich auch empfehlen, dass man regelmäßig davor schon Krafttraining macht, weil eben nicht nur Laufverletzungen werden durch Krafttraining vermieden, sondern auch also diese klassischen Knieschmerzen, die wir beim Bergabwandern haben, auch die kann ich mit Krafttraining sehr gut vorbeugen, eben weil durch das Krafttraining die Muskulatur gestärkt wird und nicht die ganzen Impacts, die auftreten beim Bergabgehen, im Knie zum Beispiel ankommen, sondern ich das muskulär schon abfedern kann, sage ich jetzt mal ganz banal. Das ist sicher was, wo man sich vorher schon ein bisschen vorbereiten kann. Und auch das Krafttraining macht natürlich einfach kräftiger. Das heißt, du wirst einfach mehr Spaß haben, auch beim Hochgehen. Nicht muskulär müde sein schon nach der halben Strecke, sondern frisch und spritzig am Gipfel ankommen. Und dann hast du auch noch genug Kraft für den Abstieg, was einfach, wie wir gerade gehört haben, schon das muskulär forderndste ist. Also da würde ich auch sagen, mach Krafttraining. Und wenn jemand jetzt im Flachen wohnt und einfach einmal im Jahr zum Bergwandern irgendwie nach Österreich oder so fährt, dann kann man natürlich auch schon parallel ein bisschen was für die Ausdauer machen, damit man da nicht ganz einbricht. Ich finde, Radfahren ist da einfach eine gute Möglichkeit. Das kann man auch gut im Winter machen, wenn man einen Ergometer hat. Oder 2-3 Mal pro Woche locker joggen gehen oder im Fitnessstudio ein bisschen am Stepper, am Crosstrainer oder am Laufband. Genau, dass man einfach dann diese Belastungen, wenn man, ich schätze jetzt einfach, der Durchschnitt wird so 3 Stunden auf einer Wanderung unterwegs sein, dass man das einfach gut durchhalten kann.
Warum hilft jetzt konkret das Fahrradfahren dabei, mich da vorzubereiten?
Ist einfach eine super Ausdauersportart, bei der ein Großteil des Körpers und vor allem halt die Beine durchbewegt werden. Und das habe ich ja beim Wandern auch. Beim Ausdauersport geht es einfach darum, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren und alle Prozesse ein bisschen zu optimieren, die jetzt mit dem Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel zu tun haben und eine gute Grundlagenausdauer aufzubauen. Und da eignet sich einfach das Radfahren super im Winter schon, dass man da parallel schon mal ein bisschen sich vorbereitet. Und Radfahren hat halt einfach, beansprucht einfach ähnliche Muskelgruppen wie jetzt das Bergaufgehen. Deswegen eignet sich das auch ganz gut zur Vorbereitung für den Sommer.
Beim Wandern habe ich manchmal das Problem, dass außer natürlich dem Muskelkater vom Bergab laufen, dass mir die Fußsohlen manchmal schmerzen, wenn ich zu lange wandern war. Hast du eine Idee, wie ich dem vorbeugen kann?
Das liegt hauptsächlich am Schuh. Welchen Schuh hast du denn zum Wandern?
Ja, natürlich keinen professionellen Wanderschuh, meistens sportliche Schuhe. Natürlich, so schlimm bin ich jetzt nicht. Ich bin nicht mit Chucks aufgekreuzt.
Ja, also ich habe das Problem eigentlich immer nur bei so ziemlich steifen Bergschuhen mit steifer Sohle, dass mir das nach dem Bergabgehen die Fußsohle brennt. Beim Trailrunning, ich trage eigentlich beim Wandern auch meine Trailrunning-Schuhe, weil ich die am bequemsten finde, habe ich das Problem eigentlich nicht. Also erfahrungsgemäß liegt es am Schuh, Ansonsten müssten wir es konkret anschauen. Oft ist aber auch ein Gewöhnungseffekt, wenn du einfach öfter mal zwei, dreimal wieder wandern gehst, dann legt sich das oft. Aber ich würde sagen, probier mal einen anderen Schuh aus, dass du wirklich mit einem Trailrunning-Schuh mal probierst. Dann sollte das Brennen in der Fußsohle eigentlich weggehen. Mhm.
Ja, danke für den Tipp. Haben wir noch andere Überlastungsprobleme oder Verletzungen, die beim Trailrunning auftreten können, vergessen?
Ich unterscheide bei den Verletzungen immer nach akuten Verletzungen oder nach Überlastungsverletzungen. So akute Verletzungen gehen meist mit einem Trauma einher. Und da ist beim Trailrunning einfach das Umknöcheln, also ein Supinationstrauma, die häufigste Verletzung, die auftritt. Ansonsten auch oft Stürze, wo man sich dann einfach irgendwie anders verletzt durch den Aufprall am Boden, Handgelenksverletzungen und so weiter. Und die Überlastungsverletzungen oder Beschwerden, die treten dann hauptsächlich im Bereich der Knie auf. Also kennst du wahrscheinlich Runner's Knee oder patellofemoraler Knieschmerz. Das sind eh wahrscheinlich die häufigsten. Und dann im Sprunggelenk noch Achillessehnenbeschwerden treten auch relativ häufig aus. Achillessehnen-Tendinopathie oder Plantarfaszitis. Ja, ansonsten im schlimmsten Fall kann es auch zu Stressfrakturen kommen. Das ist dann einfach ein Überlastungszeichen von knöcheren Strukturen, die durch Übertraining meistens hervorgerufen werden. Aber so die häufigsten Beschwerden beim Trailrunning sind sicher so traumatisch umknöcheln und überlastungsmäßig jetzt patellofemoraler Knieschmerz. Also der Schmerz im Knie, der so hinter der Kniescheibe auftritt und der häufig auch mit einer Schwellung des Knies einhergeht.
Und dem kann man nicht jetzt vorbeugen, indem ich vorher intensiv Kraftsport mache und durch das richtige Schuhwerk? Oder gibt es da jetzt noch was anderes, was ich beachten sollte?
Genau, also das Wichtigste oder das am einfachsten anzuwendende, obwohl es oft nicht so einfach zum Umsetzen ist, ist das Krafttraining möglichst das ganze Jahr über und spezifisch einfach in der Saisonvorbereitung über den Winter. Dann sollte man einfach auch schauen, dass man jetzt keine zu schnellen Schuhwechsel macht. Also von einem Schuh komplett loskommen und dann direkt ein anderes, komplett unterschiedliches Schuhmodell wechseln. Das zeigt auch oft, dass sich der Körper dann in der Anpassung schwer tut und man oft Überlastungsverletzungen bekommt. Dann auf jeden Fall unbedingt die Umfänge ganz langsam steigern und nicht von heute auf morgen wieder 2000 Höhenmeter bergab laufen. Es hilft sicher auch, wenn man sonst seine Lauftechnik mal analysiert, Freund fragen, ob er mal ein Video machen kann von der Seite, von vorne oder von hinten und das jemanden zeigt, der sich auskennt, also ein Laufcoach oder ein Physiotherapeut und ein Sportwissenschaftler, dass man einfach da mal die Anatomie und die Biomechanik ein bisschen analysiert und sieht, wo gibt's da vielleicht Defizite, knickt man mit dem Knie leicht nach innen oder hat man eine ungewöhnliche Hüftbewegung. Das kann dann auch helfen, um gezielte Kraftübungen nochmal auszuwählen und diese Fehlhaltungen oder Fehlstellungen oder kleinen Makel an der Lauftechnik nochmal auszugleichen. Mhm. Und dann auf jeden Fall auch regelmäßig im Flachen laufen, das haben wir eh schon gesagt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass eine Reduktion der Schrittlänge und eine Erhöhung der Schrittfrequenz sich positiv auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, dass man Überlastungsverletzungen bekommt. Das ist eigentlich auch recht einfach anzuwenden. Das könnt ihr mal einfach probieren, wenn ihr flach laufen geht, einfach mal die Frequenz ein bisschen erhöhen und dafür kürzere Schritte machen.
Ah, ja, ich vermute mal, ein paar der Probleme würden gar nicht erst auftreten, wenn man natürlich einen Trainer, eine Trainerin hat. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, auf was man da ja schon alles achten sollte. Ich habe mich noch gefragt, was macht denn so in deinen Augen den perfekten Einsteiger-Trail aus?
Meinst du jetzt einen Wettkampf oder einfach irgendeine eine Strecke?
Kein Wettkampf, nicht direkt in den Wettkampf.
Für jemanden, der noch gar keine Erfahrung am Berg hat, ich würde sagen, einfach im Hinterland mal schauen, welche Wege es gibt. Es gibt voll coole so Waldwege, wo man richtig gut ins Trailrunning-Feeling reinkommt. Muss einfach nicht mal ein Gipfel sein, sondern einfach so leicht bergauf, bergab. Man kann dann auch oft ganz easy die Straße irgendwie mal abkürzen und einfach auf losem Untergrund mal laufen und mal fühlen, wie das ist überhaupt, wenn ich jetzt nicht auf festem Untergrund laufe, sondern wenn es da einfach ganz viel gibt, was ich mit dem Sprunggelenk, mit dem Fuß ausgleichen muss und stabilisieren muss. Das finde ich eigentlich so für Einsteiger am besten. Dann kann man auch mal schauen, ob einem das überhaupt Spaß macht, auch so hügelig bergauf und bergab laufen, oder ob das für einen vielleicht einfach ein bisschen zu mühsam ist, weil man echt viel denken muss. Viele Leute gehen ja einfach zum Laufen, Kopf abschalten und mal einfach gar nichts denken. Beim Trailrunning musst du halt auch immer recht aufmerksam sein.
Hast du dann manchmal das Gefühl nach einem Run, dass du richtig viel denken musstest, also dass du auch irgendwie emotional erschöpft bist?
Ja, na, also wenn ich wirklich mal probiere, einen längeren Downhill zügig durchzulaufen, muss ich manchmal zwischendrin dann sogar stehen bleiben und mich wieder kurz so kognitiv sammeln, weil ich merke, dass meine Aufmerksamkeit schlechter wird. Da habe ich dann oft das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht mehr so kontrolliert steuern, wie stabil ich bin und wie ich laufe. Da mache ich dann oft kurz Pause und laufe dann wieder los, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt kann ich mich wieder konzentrieren. Aber man ist da danach oft echt kognitiv auch total ausgelastet. Das ist voll spannend.
Ja, sehr spannend. Das ergibt dann jetzt natürlich noch mehr Sinn, dass du vorhin meintest, dass du keinen Podcast nebenbei hören kannst. Natürlich, wenn man da kognitiv so ausgelastet ist. Aber das macht es wahrscheinlich auch so spannend als Sport, ne? Dass man Körper und Geist anstrengt und schult.
Ja, voll. Also auch das Wandern an sich, ich würde es auch immer alten Leuten noch empfehlen, dass man rausgeht und nicht jetzt nur auf der Straße spazieren geht, sondern auch mal einen Wanderweg noch geht oder im Wald spaziert, weil man einfach kognitiv ganz andere Anforderungen hat, als wenn man jetzt einfach flach dahin schlurft. Und es hält sicher geistig voll fit, da bin ich überzeugt davon. Ich müsste mal recherchieren, ob das irgendwie schon mal in Studien untersucht wurde. Aber es hält kognitiv fit, es hält koordinativ fit, weil einfach so viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult werden.
Ja, ich bin jetzt richtig angefixt. War ich auch schon vorher, als ich eure Videos und Bilder auf Berghasen gesehen habe. Aber jetzt habe ich irgendwie noch mehr Lust, mal meinen ersten Trail in nahe, in Anführungszeichen, Zukunft zu laufen. Cool. Was sind denn so deine Lieblingstrails? Hast du da vielleicht nochmal Empfehlungen für uns?
Also ich laufe voll gerne einfach bei mir zu Hause. Ich wohne direkt unterhalb des Untersbergs. Da einfach oft nach der Arbeit am Abend noch rauf. Da ist der Nachteil einfach, dass voll steil gleich weggeht. Also wenn ich nicht so fit bin, kann ich da nicht alles durchlaufen, sondern ich gehe dann einfach zügig hoch und dann versuche ich noch ein bisschen flaches Stück weiterzulaufen und dann einen anderen Trail runter, dass ich eine schöne Runde habe. Also so, wenn ich nicht viel Zeit habe, laufe ich voll gern da. Und ansonsten liebe ich auch das Tennengebirge. Das ist so meine Heimatberge, wo ich aufgewachsen bin. Das ist eigentlich ziemlich technisch dort, weil es ein riesiges Karstplateau hat, also sehr felsig. Und dann hat es aber auch wieder so coole Abschnitte, wo es voll grasig ist, also dann sind die Trails richtig flowig. Und eine meiner liebsten Trailstrecken ist die Gosaukamm-Umrundung. Das ist auch in Salzburg an der Grenze zu Oberösterreich. Und das hat auch so voll flowige Trails mit sehr technischen Abschnitten in Fels und so ungefähr 25 bis 30 Kilometer, glaube ich, und 2000 Höhenmeter nicht ganz. Also kann man gut so einen halben Tag laufen. Es ist voll schön. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich mit der Froni die Königssee-Umrundung gemacht. Mhm. Das war auch richtig cool. Also wer mal in Berchtesgaden auf Urlaub ist, kann man auch super mit dem Zug hinfahren zum Königssee und dann einfach rundherum laufen. Es ist eine mega schöne Strecke, auch technisch oft. Und man hat irgendwie alles Dickicht und hohes Gras und dann so Plateaus und direkt am See. Und dann wieder ein Anstieg. Ja, das sind so meine liebsten Trailstrecken.
Ja, klingt richtig traumhaft, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da hast du nicht nur mir, sondern auch unseren ZuhörerInnen Lust auf Trailrunning, auf Wandern, auf die Berge vor allem gemacht. Das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort. Susi, verrat doch mal noch unseren ZuhörerInnen, wo sie dich und deinen Blog Berghasen finden können.
Also unsere Website ist ganz easy aufzufinden, www.berghasen.com, Und wir sind auch auf Instagram oder auf Facebook einfach unter @berghasen zu finden. Gibt dann jetzt noch, ist ziemlich viel Skitouren-Content, aber ja, so ab April, Mai geht es dann bei uns auch wieder mehr so Wandern und Trailrunning und Klettern. Gibt es dann viele Inhalte. Und auch was das Thema Prävention betrifft, wollen wir in dieser Saison auch ein bisschen mehr machen und konkrete Übungen zeigen, wie man so die klassischen Laufverletzungen oder Verletzungen beim Wandern auch vorbeugen kann. Würde uns freuen, wenn ihr ein bisschen vorbeischaut.
Ja, ich danke dir auch nochmal vielmals für dieses super informative Gespräch. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Habe auf jeden Fall auch gelernt, dass Kraftsport essentiell ist, auch für uns LäuferInnen.
Unbedingt. Und keine Sorge, liebe Ausdauersportler, ihr werdet nicht aussehen wie Bodybuilder. Ihr werdet auch nicht 10 Kilo zunehmen oder so, sondern ja, das ist meiner Erfahrung nach das Coolste überhaupt, wenn man merkt, wie stark man danach ist. Ich habe das jetzt im Winter gemerkt und habe überhaupt keine Probleme mehr mit meinen Knien und mit meinem Rücken auch nicht. Und
das ist doch super motivierend.
Ja, an alle, die irgendwie Wehwehchen haben, macht Krafttraining und schaut mal, wie es wirkt. Es geht normalerweise so 2 Monaten, merkt man dann schon deutliche Unterschiede zum Besseren.
Top. Ja, also wenn ihr da draußen auch was aus dieser Folge mitnehmen konntet, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf Spotify, auf iTunes dalasst und wenn ihr den Achilles Running Podcast abonniert. Ansonsten wünsche ich dir, Susi, und euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und keep on running.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.